Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wo man ist heute auf dem Planeten zu Schalker Markt. Episode 13, richtig?
Oh, die wilde 13. Bringt die Glück oder nicht Glück? Ich weiß es noch nicht ganz.
Schauen wir mal. Also Episode 13, Schalker Markt, wieder mit mir, Robert Gerder, und mit unserem, Dallas Cowboys-Fan, beim Super Bowl ist, da wo die Cowboys nie sind, mit Dirk Große, Schlamann.
Schön, Robert. Genau. Stichwort. Ja.
Ist geil. So du, muss
es sein. Wir bringen schon mal eine gewisse Schärfe schon mal rein, direkt am Anfang.
Genau. Wir benehmen uns gerade so wie die Twitter-User auf, die Schalke-User auf Twitter, die sich auch gerade etwas kannibalisieren und überall gegen alles und jeden schießen, wenn man
solche
Spiele nicht gewinnt.
Wir haben es lange nicht mehr. Man muss auch irgendwo die aufgestauten Emotionen, die man in den letzten Monaten nicht loswerden konnte, muss man irgendwo loswerden, Robert. Das ist normal. Das gehört bei Social Media leider heutzutage dazu. Aber damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Wir beschäftigen uns, also erstmal liebe Grüße aus San Francisco. Bei uns ist es jetzt gerade Ortszeit, wenn wir aufnehmen, 22 Uhr. Für mich als derjenige, der vor zwei oder vor anderthalb Tagen erst hier angekommen ist, ist es ungefähr mitten in der Nacht, Jetlag-technisch. Schön, dass, danke Robert, der Robert ist extra früher aufgestanden, weil ich gesagt habe, ich kann nicht so lange wach bleiben. Von daher vielen lieben Dank, Robert. Du siehst sehr frisch aus. Ja.
Naja, geht so.
Ich sitze hier, ich bin ehrlich, ich hatte ein Feierabendbierchen, deswegen gehen mir die Worte heute leichter über die Zunge. Das kann ich auf jeden Fall auch schon verraten. Und im Nachbarzimmer, deswegen muss ich zwischendurch ein bisschen leiser sprechen, sitzt der Kollege Gregor Teicher, mit dem ich ja hier beim Super Bowl bin. Es ist sehr hellhörig. Das heißt, wenn ich irgendwann Quatsch erzähle, kommt er rüber. Er hat die Erlaubnis, um dann zu sagen, Schlamann, red nicht so viel Mist.
So ist gut. Ja, also ganz kurz, weil ja auch immer wieder Fragen kommen wegen Podcast, wir haben das jetzt mal in die Wege geleitet. Wir würden heute nochmal normal als Podcast arbeiten, weil wir eben nicht wissen, wie die Verbindung mit WLAN in dem Hotel ist, wo du bist. Sollte das heute gut funktionieren, stehen die Chancen gut, dass wir nächste Woche, wo Dirk ja immer noch in San Francisco weilen wird, dann als Podcast aufzeichnen. Jetzt schon mal einen kleinen Hinweis. Nächste Woche wird der Podcast deutlich später sein. Da wird er Montagabend deutscher Zeit rauskommen, also vielleicht auch erst Dienstag früh, weil das mit dieser Zeitverschiebung geht das nicht. Da ist ja dann auch das große Spiel, das heißt, da müssen wir ein bisschen improvisieren.
Ich muss schlafen. Sei ehrlich. Genau. Das Schöne ist, ich war mir nicht sicher, ob wir heute Podcast sind, deswegen habe ich mir extra, ich habe mir schon einen Super Bowl, pass auf, alle, die jetzt das, ihr stellt euch das einfach vor, es ist ein blaues T-Shirt mit so einem Schild drauf und ich habe es extra angezogen. Ich habe mir ein Super Bowl T-Shirt gekauft und habe das quasi angezogen. Aber nur für dich, Robert, zeige ich das jetzt. Achso, und jetzt ist übrigens Gregor auch da. Gregor, pass auf, komm, Gregor darf jetzt gleich einmal kurz rüberkommen. In der Zeit, während Gregor rüberkommt, lese ich einmal vor, unser Dauergast, der Nils, Gregor, es ist kein Podcast, deswegen ist es nur Podcast, man kann dich nicht sehen, aber hören. Aber ich muss erst den Nils Müller grüßen, unser Weekly Nils. Ihr glaubt es nicht, ihr habt es in den letzten Wochen gehört, der Nils ist ja immer während unseres Podcasts gelaufen. Schade, dass wir kein Podcast sind, ich hätte gerne sein Foto gezeigt. Nils ist völligst fertig. Nils hat es geschafft und hat geschrieben, es ist vollbracht. Ich habe nie damit gerechnet, dass meine Läufe ein im wahrsten Sinne des Wortes Running Gag werden. Ich habe heute die Herausforderung von 1 Stunde 28 angenommen und habe es geschafft. Nils ist tatsächlich unsere letzte komplette Folge gelaufen. 14,41 Kilometer rund um Minden und Hiddingsee. Noch nie gehört. Nils ist drumherum gelaufen. Er hat gesagt, war ein bisschen unter Druck, aber ihr habt mich immer wieder motiviert. Vielen Dank. Schick euch den Beweis. Vielen lieben Dank, Nils. Wir haben versprochen, wir machen es heute weniger. Dann kannst du die Folge zweimal anhören.
Nils hat sich bei mir tatsächlich auch noch gemeldet und hat sich bedankt, dass ich ihn unbewusst motiviert habe, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, dass man ja im Alter vielleicht an Höchstgeschwindigkeit verliert, aber nicht an Ausdauer. Und das hat ihn so motiviert, dass er nochmal durchgezogen hat und die Dinge. Also Nils, falls du uns hörst.
Du hattest das aber mit Edin Dzeko, ne? Also er hat sich, richtig, du hast, glaube ich,
genau,
mit
Edin Dzeko.
Ja, 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 ja.
Genau,
der Nils,
ja.
Und der Nils hat sich da direkt auch mit angesprochen.
Genau, Nils hat gedacht, was Edin Dzeko kann ich auch. Nee, wunderbar. Also ich sehe schon, der Schalker Markt macht Deutschland fit. Ja. Schauen wir mal. So,
das ist überragend. So, warte, guck mal, jetzt ist der Gregor gerade hier. Wir nehmen den Gregor jetzt ganz kurz dazu, zum Thema Edin Dzeko. Er kann uns jetzt nicht hören, weil er keine Kopfhörer auf hat, aber Gregor, so, pass auf, es ist kein Podcast, sondern nur ein Podcast. So, Gregor, pass auf, du bist ja Moderator bei Sky Sport News, das heißt, du hast das Thema Dzeko ja mit mir zusammen, live haben wir beide das gemacht.
So ist es.
Jetzt mal weggenommen von den ganzen Ergebnissen der letzten Wochen. Edin Dzeko, Schalke 04, was sagst du als Außenstehender zu der Verpflichtung? Weil ja, es kam ja auch Kritik auf, ne, alter Spieler und so. Wie findest du es? Einfach so ein bisschen losgelöst von allem?
Ich glaube, das ist kann das letzte Puzzlestück sein, das die Schalker brauchen auf dem Weg zum Aufstieg, der ohnehin schon, glaube ich, ganz gute Karten hatte, mit Gewinn der Herbstmeisterschaft ja auch klar bewiesen. Die Anzahl der geschossenen Tore, wissen wir alle, ist ausbaufähig. Und da einen zu haben wie Dzeko, glaube ich, bin ich überzeugt davon, glaube ich nicht nur, bin überzeugt davon, dass mit dem Verein nicht schade in der Rückrunde. Und
jetzt hat deine Fortuna, also Gregor ist ja alles, was so um Rhein rumgeht, so Leverkusen, Fortuna und so, ist ja alles so ein bisschen Gregorland. Die hat dazu, tatsächlich dazu beigetragen, dass Schalke noch Tabellenführer ist.
Ja, siehste, also ja, wir alle helfen Königsblau in die Bundesliga, so da, wo sie hingehören. Und mal gucken, wann die Fortuna nachzieht. Ne? Also waren ja schon mit anderthalb Füßen drin gegen Bochum. Oh mein,
das ist eine Nummer. Ja, da sind wir schon wieder. So schließt sich der Kreis. Ja. Ne? Also Fortuna und Bochum und und Schalke und Bochum. Ach, da sind
wir schon. Wir könnten stundenlang reden, ne?
Ach, ey, und das Geile ist, also Gregor ist tatsächlich, also wir wohnen in so einem ganz kleinen Apartment, wo er nebenan ist. Er muss sich das alles anhören, was ich dir jetzt erzähle und euch erzähle. Also von daher.
Ich höre sehr gerne zu.
Ja, zu Recht auch. So, also Gregor Teicher, vielen lieben Dank für deinen Gastbeitrag. So, Robert, habe ich dich aus dem Konzept gebracht mal wieder?
Nein, überhaupt nicht. Alles easy. Also, wie gesagt, ich schaue es mir mal an, wenn die Übertragung jetzt doch gut läuft. Vielleicht machen wir es doch schon heute als Podcast. Eher nicht, aber mal
man
sehen.
Kann ihn gar nicht sehen. Ich habe ihm gesagt, er braucht sich gar nicht hin. Ich habe das jetzt so gemacht.
Ja, aber man hat ihn trotzdem gesehen. Also ein bisschen, ach so, man hat ihn ja gehört. So.
Seine Haare, er hat mehr Haare als ich. Das ist auch nicht schwer. Das ist nicht schwer.
Ich sag da jetzt nichts. ganz kurz, also es ist deutscher Zeit 7.08 Uhr, wenn wir jetzt aufzeichnen.
Ja.
Ich will jetzt kein Mitleid. Mir geht's nur darum, der Deadline-Day hat ja noch nicht mal richtig begonnen. Das bedeutet, die ganzen Transfers, die wir heute ein bisschen besprechen, die noch nicht fix sind, sind logischerweise nicht fix. Dirk, wie sieht aktuell die Lage rund um den FC Schalke am Deadline-Day aus?
Ich sag's jetzt mal auf ganz Deutsch, für mich ist das jetzt extrem scheiße. Piep. Also, weil, also nach meinen Informationen wird heute Vormittag nichts passieren. Das wird heute Mittag losgehen. Da ist natürlich ein bisschen was los. Die Frage ist, was passiert mit Moussa Sylla? Ich kann alle Sorgen da verstehen, dass die Leute sagen, mit dem, was mit Papé Mesaba passiert ist, ne, dass der durch den Medizincheck in Anführungszeichen gefallen ist. Also ein Spieler, der kaum Verletzungen hatte, alle Spiele gemacht hat, alle Trainings gemacht hat. Bei Sylla ist das genauso. Ne, Moussa Sylla hatte in der letzten Saison eine Verletzung. Ansonsten war der bei jedem Training, er hat alle Spiele gemacht. Wir können das jetzt noch nicht sagen. Das Problem ist halt auch, dass die Major League Soccer erst in, verbessere mich, ich glaube, über einem Monat beginnt. Das heißt, die haben noch viel mehr Zeit. Auf der Abgabenseite ist dieser Deadline-Day nicht bindend. Das heißt, wenn Schalke noch einen Spieler abgeben möchte in eine Region, wo das Transferfenster noch offen ist und die Major League Soccer gehört dazu, dann muss das nicht heute am Deadline-Day passieren. Das heißt, ich befürchte, dass wir da noch ein bisschen warten müssen. Das ist natürlich auch Verhandlungstaktik, die dazu gehört. Ne, Schalke kriegt ja eine relativ hohe Ablöse, da haben wir ja drüber berichtet, ob die jetzt so stattfindet oder ob New York jetzt sagt, oh, vielleicht drücken wir da noch mal ein bisschen, weiß man nicht. Was jetzt das für eine Auslösung oder Auswirkung hat auf folgende Transfers, kann ich zu diesem Zeitpunkt, also jetzt 22.10 Uhr San Francisco Zeit, 7.10 Uhr deutsche Zeit, nicht absehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Schalke noch einen Transfer tätigen wird. Das ist, Robert, hilf mir bitte. Adil Aouchich. Ja, da haben wir exklusiv drüber berichtet. Das ist ein Spieler, der zuletzt in Aberdeen spielte, von Sunderland ausgeliehen war. Da kannst du uns gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Schalke ist scharf auf den. Das ist vor allem dem geschuldet, dass Max Lüftl, der Kaderplaner, den schon ganz lange beobachtet, ihn auch gerne nach Hannover geholt hätte. Das ist ein Riesentalent. Der mehrere Positionen im Mittelfeld spielen kann, mit Sicherheit eine gewisse Qualität auch reinbringt, Druck auf andere Spieler, die jetzt gerade schon da sind, wie zum Beispiel Ron Schallenberg und so auch ausüben kann, der mit Sicherheit nochmal ein anderes spielerisches Element reinbringen kann. Bin mir ziemlich sicher, der ist nämlich gerade schon in Gelsenkirchen, dass das heute über die Bühne geht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei Laien auf der Abgangsseite, Salazar haben wir berichtet, der war jetzt in keinem Kader drin, dass da noch was passiert. Bei Anton Donko hatte ich gedacht, dass da noch ein bisschen was reinkommt, Bewegung. Aktuell sieht das eher so aus, dass das nicht der Fall ist, kann aber auch sein, dass das Verhandlungstaktik ist. Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es passiert heute auf jeden Fall noch was, aber zu diesem Zeitpunkt ist es einfach schwer, das irgendwie so groß zu beurteilen.
Ja. Also wir warten ab. Sollte der Deadline Day jetzt höchst turbulent werden, dann werden wir versuchen, morgen noch eine kleine Sonderfolge zu machen, die sich dann eben nur um den Deadline Day dreht. Sollte da jetzt natürlich nichts passieren, kann es auch sein, dass wir keine Sonderfolge machen. Aber das würden wir dann eben kurzfristig entscheiden. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, ganz kurz zu Adil Aouchich. Also der Kerl ist mittlerweile 23. Wie Dirk gerade gesagt hat, hat jetzt in dieser Saison beim FC Aberdeen gespielt, galt als Riesentalent, als er 17 war, war 2020 auch für den Golden Boy nominiert, war bei der U19-EM, hat er in 5 Spielen, ich meine, 9 Tore geschossen, paar Monate später bei der U17-EM, paar Monate später im Jahr 2019 bei der U17-WM, 1 Tor und 6 Vorlagen. Also man sieht, er kann nicht nur Tore schießen, sondern auch Tore vorlegen. Hat mit 17 sein Debüt bei PSG gefeiert. Trainer war damals Thomas Tuchel. Und Galt ist ein Franzose mit algerischen Wurzeln. Und dahin sind dann natürlich die Vergleiche relativ schnell gekommen, dass das der neue Zidane wird. Die Entwicklung war da nicht ganz so, hat Paris dann relativ früh verlassen, hat dann noch in Saint-Étienne und in Lorient gespielt, in Frankreich, ist dann auf die Insel gegangen. So richtig funktioniert hat es nirgendwo, auch wenn er viel gespielt hat, aber wenn man natürlich als so ein Talent gehypt wird, dann, aber sind wir mal ehrlich, wenn er komplett durchgestartet wäre, wäre er natürlich auch nichts für Schalke.
Robert, was mich ja interessiert ist, wir hatten ja direkt, also ich war ja während, man darf es ja nicht vergessen, ich war ja im Flugzeug und hatte kaum Netz und habe dann versucht, diesen Transfer irgendwie durchzubringen. Das war ein bisschen schwierig, weil ich ehrlich gesagt so knauserig war, die 19,99 Euro für besseres Internet auszugeben. Deswegen hat das immer so 5 Minuten gedauert, bis, ich weiß auch, wir beide haben uns immer geschrieben und ich habe dir immer gesagt, Robert, ich kann keine Fotos empfangen. Was ist das für ein Spieler? Ich kannte den halt nicht. Und du hast mir immer Fotos geschickt von und ich habe geschrieben, Robert, ich kann keine Fotos empfangen. Und ich habe dann gefragt, kann der links spielen? Und du hast dann irgendwann geschrieben, der hat schon mal links gespielt, aber hat der, also kann der wirklich links spielen?
Also der kann nicht links spielen. Also der kann nicht die linke Schiene spielen. Der kann linker Flügel vielleicht spielen, aber es ist für mich ein klarer Zentrumspieler. Ein Zehner, der auf der 8 spielen kann, vielleicht auch auf der 6.
Was wird der dann deiner Meinung nach bringen? Also ich hatte so gedacht, du musst eigentlich aufgrund dessen, was in den letzten Wochen passiert ist, musst du switchen und die absolute Priorität auf die linken, auf den, wie unser Trainer so schön sagt, Wingback legen, ja. Links. Egal, ob Vitali Becker jetzt noch lange ausfällt oder nicht, das ist ja noch nicht so ganz raus. Ich glaube, es ist eher eine Wochensache als eine Monatssache. Trotzdem hast du ja jetzt gesehen, dass Schalke einfach total anfällig ist, wenn links Vitali Becker ausfällt. Und wenn du dich von einem Spieler so abhängig machst, dann musst du da reagieren. Und deswegen war ich so überrascht, dass der da gar nicht spielen kann.
Nein.
Oder?
Nein, der kann das nicht. Also das ist ein Zehner, der jetzt in Aberdeen zurückgezogen wurde auf die Doppelsechs, das da auch richtig gut gemacht hat. Aber da muss man auch sagen, sein Nebenmann war so ein 1,93 Meter Ami, so ein Riesenkoloss. Und er war eher das spielerische Element, ja. Also der bringt viel mit, um Schalke zu verstärken. Ist ein Balltreiber, der überspielt Linien, der hat progressives Passspiel, der bietet sich viel an, aber es ist halt ein Zentrumspieler. Und natürlich kannst du dann sagen, gut, den kannst du dann auch auf der 10 einsetzen. Keine Ahnung, vielleicht kann Ljubicic Linksschiene spielen, keine Ahnung.
Aber das ist dann auch wieder so Porat-Nummer, ne? Also wenn du keinen Spieler hast, der das eigentlich gelernt hat und richtig spielt, dann ist das eigentlich nicht gut.
Oder? Er ist auch Rechtsfuß. Also er ist auch rechts. Also nochmal, ich glaube, ja. Ich weiß auch nicht, was da dahinter steckt. Ich glaube einfach, man will den Spieler haben oder man kann den Spieler haben. Da muss man übrigens auch sagen, der war bei Aberdeen absoluter Stammspieler. Und dann kam im Januar ein Trainerwechsel, Anfang Januar. Und seitdem ist er nicht mehr gesetzt und hat die letzten paar Spiele auch gar nicht mehr gespielt.
Also grundsätzlich finde ich das gar nicht verkehrt, wenn du einen richtig geilen Kicker haben kannst. Also es sind ja so, das ist ja immer so, wenn du bestimmte Spieler, gibt es ja nur so kleine Fenster, die sich einmal auftun. Und wenn du dann die Chance hast, jemanden zu holen, der potenziell einfach, den du sonst nie kriegen würdest, musst du das vielleicht auch tun. Die Frage ist halt, ob das in die aktuelle Problematik, Mini-Krise reinpasst, ne? Und das würde ich jetzt eher sagen, ist das wahrscheinlich eher nicht der Fall, ohne zu wissen, was heute noch passiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt die Krux. Wir wissen nicht, ob welche Pläne in der Schublade sind. Vielleicht haben sie, es gibt ja auch Gerüchte um diverse Linksverteidiger. Da gibt es einen von Slavia Prag, der dann nicht mehr eine ganz große Rolle spielt. Das wissen wir nicht. Aus meiner Sicht, da bin ich komplett bei dir, wäre der linke Wingback auch die absolute Priorität. Noch mehr als der Süller-Ersatz. Es ist nun mal, wie es ist. Der Typ
Zumal ich Gomez jetzt auch gar nicht so schlecht fand. Also wenn du weißt, Dzeko ist wahrscheinlich ab nächster Woche so fit, dass er beginnen kann, dann hast du eigentlich mit Gomez und mit Lasme, der wahrscheinlich auch in 2 Wochen zurückkommt, hättest du ja ein, zwei, die du noch reinwerfen kannst. Also ich finde jetzt gerade den linken Wingback, auch um Becker so ein bisschen zu entlasten, der ja jetzt nicht nur ein Problem hatte, weil er jetzt gerade verletzt hat. Ich fand, zwischendurch hast du auch gemerkt, dass er halt irgendwann mal bei so Spielen ein bisschen drüber war, dann hat er mal Sanchez reingebracht, aber das war da direkt immer so ein Downgrade. Wenn du da jemanden hättest, der ihm auch ein bisschen Konkurrenz macht, wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt.
Ja, du siehst ja diese Spielweise der unserer Wingbacks von Schalke sind ja auch extrem laufintensiv. Egal, ob das jetzt Vitali Becker ist oder auch Gantenbein auf der anderen Seite oder wer auch immer rechts spielt. Du siehst meistens so nach 70 Minuten ist der Tank leer. Das heißt, also wenn du da einen Backup hättest, selbst wenn Vitali Becker jedes Spiel von Beginn an macht, durch diese intensive Spielweise könnte der in jedem Spiel wichtig sein, weil du dann eben kein Downgrade hast.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich bei der Pressekonferenz angesprochen habe. Ich kann nicht verstehen, wenn ein Spieler, also jetzt wie Edin Dzeko, wenn der Trainer sagt, der ist noch nicht für 90 Minuten, der kommt erst in der zweiten Halbzeit rein. Ich fand auch diesmal, hast du gesehen, sobald der reinkommt, verändert sich das Spiel. Das ist klar in der zweiten Halbzeit nochmal anders, weil vielleicht dann die Defensive ein bisschen müder ist. Aber das Lustige ist, du siehst ja auf der anderen Seite, der Röster hat auch Spieler, die nicht fit sind für 90 Minuten, wie ein Gerrit Holtmann oder so. Aber der bringt die von Beginn an, weil die halt eine ganz andere Farbe ins Spiel bringen. Und die Frage ist, warum bringst du nicht Edin Dzeko von Beginn an, um eine ganz andere Farbe ins Spiel zu bringen? Aber das ist jetzt, da sind wir jetzt dann schon beim Spiel, das wollte ich jetzt nicht vorziehen, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil ich fand die Argumentation, finde ich da ein bisschen schwierig, auch wenn Juri Mölder mir da nochmal gesagt hat, so ey, das ist was ganz anderes, wenn du in der zweiten Halbzeit reinkommst, kannst du einen ganz anderen Impact leisten. Ich finde, Gerrit Holtmann hat gezeigt, dass das auch andersrum geht.
Ja, ich finde, wenn jemand Also ich finde, wenn jemand aus der Verletzung kommt, finde ich, was du sagst, absolut richtig, ihn einzuwechseln und dann zu schauen, wie lang kann er, weil wenn du ihn dann später bringst und die Verletzung bricht wieder auf, dann verlierst du zwei Auswechslungen. Wenn du ihn zu Beginn bringst und dann merkst du, oh, es funktioniert nicht, dann wechselst du aus, hast du einen Wechsel. Aber das ist ja bei Dzeko nicht der Fall. Bei Dzeko sind es ja tatsächlich die, ich will nicht sagen konditionellen Gründe, aber die, dass er noch nicht genug Luft
verletzt,
hat.
Ne? Er war verletzt,
aber da besteht nicht die Gefahr, dass die Verletzung nochmal aufbricht, das meinte ich.
Nee, sondern
da ist es einfach nur, er ist noch nicht so voll im Saft. Und dann finde ich halt auch schon wichtig, dass du dann hinten nochmal nachlegen kannst. Weil klar, man kann natürlich diskutieren, wenn man ihn vorher bringt und es steht dann zur Halbzeit statt 0-2 1-1, dann hast du aber hinten raus nichts mehr, was du bringen kannst. Ja, das ist dann auch natürlich der Punkt, weil offensichtlich.
Vielleicht funktioniert dann Gomez auch anders. Vielleicht funktioniert, ich fand eigentlich Gomez immer, als er reingekommen ist, haben wir alle immer gesagt, der hat einen super Ansatz. Jetzt, als er mal gestartet ist, haben wir immer gesagt, okay, der hat gar nicht keinen Ansatz. Das ist, also von daher, das finde ich schwierig. Ich will auch kein Trainer sein, also, aber ich hatte so gedacht, so, na, ja.
Also
sollen wir zum Spiel übergehen? Müssen wir jetzt eigentlich auch? Oder haben wir noch
genau, was? Also bei Transfers sind wir durch. Also Aucic wird kommen, sehr wahrscheinlich. Ob dann darüber hinaus, also es, wie gesagt, Schalke möchte wohl noch einen Süller-Ersatz holen, aber das hängt natürlich davon ab, ob Süller wirklich geht. Und der Linksverteidiger oder der linke Wingback wäre natürlich nice. Da würden wir dann, wie gesagt, morgen, falls da ein bisschen was passiert, wir hoffen es beide, wir haben jetzt auch beide gesagt, dass das für uns auch die Premium-Position wäre. Hoffen wir mal, dann würden wir uns morgen nochmal hören.
Auf der Abgangseite, das sind ja alles Abgänge, die jetzt nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Ne? Also Mauro Salazar oder was, das sind ja alles Spieler, die kein großes Geld verdienen. Auch bei Max Krüger, wo man mal über eine Leihe nachgedacht hat, auch bei Anton Donkor, das sind ja alles Spieler, klar, das sind ja alles Spieler, wo man noch was mitgeben würde oder so. Da machst du jetzt ja keinen Riesensprung oder so. Das sind dann eher Spieler, die und deren Berater so clever sind und sich überlegen, alles klar, das macht durchaus professionell Sinn, dass sie irgendwo anders spielen, als dass sich ihr Konto füllt und sie nur auf der Tribüne sitzen oder in der zweiten Mannschaft spielen.
Genau, und da muss man dann mal abwarten. Ich meine, es gibt ja einige Kandidaten, auch von Paul Pöppel zum Beispiel, der jetzt auch schwierig haben wird, wenn alle fit sind.
Aber da läuft glaube ich der Vertrag raus im Sommer, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob den kannst du nicht mehr verleihen.
Okay, dann müsste man den vielleicht auch auch verkaufen.
Ja.
Was unser Kollege Florian Plettenberg jetzt noch gestern berichtet hat, ist, dass unser Stürmer aus der zweiten Mannschaft, Jakob Sachse, einen Profivertrag bekommen hat und direkt verliehen wurde in die dritte Liga. Also,
ja, mega gut.
Wie gesagt, ja, finde ich auch. Ist für die zweite Mannschaft natürlich bitter, aber für ihn und auch für den ganzen Verein als Schalke natürlich super, wenn du so einen Spieler hast, der sich dann auf einem höheren Niveau beweisen kann und dann mal schauen kann, was er da bei Viktoria Köln machen kann. Ist ja auch erst 19. Also, finde ich auch eine gute Entscheidung und hat da unten in der bei der zweiten Mannschaft auch konstant getroffen. Deswegen eine Belohnung auch für ihn. Genau, und damit könnten wir tatsächlich auch dann zum Spiel kommen. Dirk, Schalke hat gespielt, als du über den Wolken warst. Wie viel hast du gesehen und was waren deine Eindrücke? Gott.
Also wir sind gestartet und ich habe nur gefragt, so kann ich hier irgendwie Fußball gucken? Und dann sagten die, ja, in dem moderneren Flugzeug. Und ich sage, das ist aber eine scheiß Antwort. Ich habe dann natürlich, also du warst ja auch so freundlich und hast mir direkt dann immer die Schnipsel geschickt, unter anderem von dem nicht gegebenen Tor, aber also auf meinem Handy hieß es Anstoß Schalke und ich wollte das Handy gerade hinlegen, dann hieß es Tor Bochum. Und dann habe ich gesagt, was? Also ich habe mir natürlich jetzt im Nachhinein angeschaut. Also, es ist wichtig zu sagen, das ist eine so unfassbar verdiente Niederlage und es ist so gut, dass Schalke verloren hat. Dazu später nochmal. Das vorneweg. Also es ist einfach richtig, dass Schalke verloren hat. Und ich finde es auch total in Ordnung, dass die Bochumer sich da jetzt darüber freuen und alles auskosten mit Derby und GE und mit der kleinen Spieluhr und so. Das gehört alles dazu. Das dürfen die eben alles machen. Was gar nicht gut war einfach die Art und Weise, wie Schalke da rangegangen ist. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen zurückversetzt in das, was wir vor einer Woche besprochen haben, Robert, wo ich gesagt habe, diese Phase, also das, was jetzt gerade passiert, das ist ja das, was wir alle irgendwie vorhergesagt haben. Es wird eine Delle geben. Und das ist auch total in Ordnung. Das gehört auch dazu. Das, was mich daran ein bisschen, schon ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass diese Delle von uns vorausgesagt wurde und ich den Eindruck hatte, dass der Schalker Trainerteam diese Delle so nie gesehen hat. Die haben immer gesagt, ja, das wird irgendwann mal kommen. Aber immer, wenn wir Miro Muslic auch darauf angesprochen haben, dass es eigentlich einen Plan B bedarf und dass es vielleicht nicht nur daran liegt, dass die Spieler am Ende der Hinrunde K.O. waren, dass Schalke nicht mehr so gut gespielt hat, da wurde das so weggewischt. Nee. Wir machen unseren Weg weiter. Wir haben ganz klar und so. Und das sehe ich halt nicht mehr. Und das habe ich jetzt in Bochum auch nicht mehr gesehen. Ich sehe nicht mehr, dass Schalke agiert. Ich sehe eigentlich nur noch, dass Schalke reagiert und dass Schalke teilweise sogar überfordert wirkt. Also, dass es nicht mehr dieses Selbstverständnis da ist, was in der Hinrunde da ist, sondern dass so eine Art Hektik auch da ist. Das ist nach vorne überhaupt nicht durchdacht mehr. Nicht mehr mit diesem klaren Plan. Nicht mehr mit diesem, wir kriegen das schon hin. Und das finde ich gefährlich. Und ich habe nicht den Eindruck, ich habe das ja letzte Woche auch schon mal gesagt, Miro Muslic, das hat mir ja so schwer imponiert in der Hinrunde, dass er nicht einmal auch nur annähernd auf den verletzten Stand hingewiesen hat. Das hätte er immer machen können, weil der verletzten Stand ja schon die ganze Saison kacke war. Ne? Also Schalke hat es ja wirklich rechts und links und zwischen die Beine gekriegt, was Verletzungen angeht. Und er hat immer gesagt in der Hinrunde, ey, Leute, ich jammer nicht. Wir reagieren da drauf. Und dann hat er immer die Jungen gebracht und die haben funktioniert. Und plötzlich funktioniert das alles nicht mehr. Und plötzlich höre ich in den Interviews, ja, aber jetzt mit der verletzten Misere. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Weißt du, du kannst es nicht, das ist so ein bisschen von dem Weg weg, den man eigentlich eingeschlagen hatte, der so erfolgreich war. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch ganz gut, weil ich ja in der Hinrunde, ich bin ja so häufig gefragt worden, wie bewertest du Miron Muslic? Und ich habe immer gesagt, ich kann das noch gar nicht bewerten, weil diese Phase, in der Schalke jetzt steckt, gibt es noch nicht. Und die brauche ich, um ein letztendliches, im Endeffekt eine ordentliche Bewertung von diesem Trainer auch abzugeben. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt aus dieser Sache rauskommt, weil so richtig die Ansätze dafür hat er mir noch nicht gegeben, dass ich glaube, dass Schalke da, er hat jetzt, glaube ich, ganz vollmundig erklärt, wir schlagen zurück. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil, ehrlich gesagt, die Ansätze dafür habe ich noch nicht gesehen. Ich will jetzt nicht alles schwarz malen, ne? Also, die Hinrunde war super und alles, was Schalke bisher erreicht hat, war super. Aber ich finde zumindest, die letzten Auftritte waren so, dass ich sagen kann, da fehlt mir vielleicht doch noch ein bisschen Tiefgang.
Ja, ich sehe es tatsächlich anders. Okay, und zwar gerne. Relativ komplett anders. Also, das Einzige, wo ich dir zustimme, ist, dass die Niederlage in Bochum verdient war. Ich finde allerdings, dass Schalke auch nach dem frühen Rückstand nach vorne mehr gezeigt hat als in den letzten Wochen, auch seine Chancen hatte. Ich denke da an die Chance von Valentovic nach zu schönem Pass von Karaman. Es war jetzt kein Chancenfeuerwerk, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man von diesem frühen Gegentor komplett geschockt war und jetzt nicht mehr wusste, was man machen kann. Zum Thema Plan B. Ich glaube, wenn Schalke Plan A komplett hätte umsetzen können gegen Bochum, hätten die das Spiel gewonnen. Das Problem ist, Schalke kann diesen Plan A nicht umsetzen. Es ging gar nicht gegen Bochum darum, offensiv mehr Struktur zu haben, sondern hinten einfach gut zu stehen. Und das hat Schalke nicht geschafft. Die Abwehr war ein absolutes Desaster. Angefangen von unserem E-Performance-Player Timo Becker. Wir wollen uns jetzt nicht auf Timo einschießen. Ist ein super Typ. Das hat auch Miron Muslic gesagt. Er braucht halt noch ein bisschen, war lange verletzt. Er nimmt das halt jetzt in Kauf. Aber Gerrit Holtmann hat den, also der hat ja wahrscheinlich jetzt jede Nacht seitdem von Gerrit Holtmann geträumt, der ist dem halt jedes Mal davon gerannt. Und wenn du natürlich dann muss man auch sagen, die Verletzungsmisere ist das eine, aber es geht ja gar nicht um die Quantität der Verletzungen, sondern um die Qualität. Und wenn ich mir dann anschaue, dass jetzt gegen Bochum dein Stamm rechter Wingback und dein Stamm linker Wingback verletzt war und dein Nummer 1 Stürmer auch nicht da war mit Süller, das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn er nicht verletzt war, zudem einer deiner Innenverteidiger, dann ist das nun mal, glaube ich, schwer zu kompensieren. Deswegen ist er ja auch auf eine Viererkette umgestiegen. Weil, und das, ich persönlich finde das richtig, weil wenn er mit einer Fünferkette gespielt hätte, mit im Grunde dann ja 5 Innenverteidigern, dann wäre das schon extrem defensiv gewesen. So hat er nur 4 Defensive gehabt und hat dann mehr nach vorne gehabt. Aber man muss halt dann auch sagen, ein Felipe Sanchez hat halt nicht so funktioniert, pennt beim ersten Gegentor und hat insgesamt halt hat auch wenig Spielpraxis. Und trotz allem denke ich, dass wenn, und dazu kommen wir gleich noch, das Tor in der zweiten Halbzeit zählt, ich glaube nach einer Runde, einer Stunde von Nikola Katic, dann glaube ich, verliert Schalke dieses Spiel nicht. Aber man muss jetzt, ich finde jetzt auch nicht schlimm, dass man mal verloren hat. Und jetzt sind es 4 Spiele ohne Sieg. Das ist nicht gut. Was gut ist, ist, Schalke ist immer noch Tabellenführer. Die Frage ist, wie kriegt man diese Intensität wieder hin? Die fehlt.
Jetzt kommen wir nicht mit der Intensität.
Nein,
Robert.
Nein, aber die fehlt. Robert, würde ich aber die sagen. Fehlt nun mal. Die fehlt nun mal. Ich habe gegen Bochum etwas besseres Anlaufen offensiv gesehen, aber das war mir insgesamt noch zu wenig. Und die Defensive, man muss die Defensive wieder hinkriegen und danach, glaube ich, kommt alles andere auch wieder.
Oh. Also. Ich bin, was mich so, mich hat das sehr getriggert in der Hinrunde, dass Miron Muslic ja gar keine Fehler gemacht hat. Also ich konnte ihm wirklich bei keinem Spiel irgendwie sagen, ja, das hätte ich anders mal gemacht. Und das hat mich ja so ein bisschen immer gewurmt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass der Typ alles richtig macht, ne? Aufstellung, Einwechslung, Taktik, Außendarstellung, also Pressekonferenzen und so, wie er mit den Themen umgegangen ist und so. Und ich habe immer gedacht, so, das kann ja nicht sein, dass der Typ so genial passt. Übrigens finde ich es ganz krass, dass jetzt auch nochmal wirklich, was bei Social Media abgeht, du hast das ja gerade nochmal angemerkt, dass es wirklich, also, boah Gott, wo ich mir dann denke, jetzt, das hat Schalke 4 Spiele mal nicht gewonnen und es ist sofort wieder alles scheiße, ne? Alle sind Kacke und alles ist Mist. Das ist so richtig typisch Schalke, das hast du gemerkt, die letzten Jahre haben eine Menge hinterlassen. Das ist natürlich totaler Bullshit. Was ich aber schon ganz interessant finde, ist, dass du jetzt schon merkst, dass Miron Muslic hier und da tatsächlich auch nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Ich fand zum Beispiel die Entscheidung gegen Hertha, Eihan aus der Dreierkette zu nehmen, völlig falsch. Ne, und dafür Becker reinzupacken. Deswegen sagst du jetzt gerade, rechts fehlt Gantenbein. Nix da. Also Timo Becker im Vollbesitz seiner Kräfte, der ist halt nicht so weit. Das finde ich übrigens, das finde ich jetzt super, dass Miron Muslic sagt, der braucht halt zwei, drei Spiele. Die geben wir ihm. Vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Aber der gehört halt nach rechts. Du hast diese Möglichkeit, dann nutz sie auch. Also diese mit Rechtsnummer da, Gantenbein, da kann Timo Becker spielen. Er hätte halt gegen Hertha niemals Eihan da rausnehmen müssen. Eihan hätte drin bleiben müssen. Das fand ich war ein Fehler. So, Timo Becker braucht ein paar Spiele. Das hast du jetzt auch gemerkt. Übrigens, wenn man die Bilder nach Bochum sieht, alter Schwede, der arme Junge, der steht vor der Kurve. Der hat ja, glaube ich, fast geweint, ne? Weil er, glaube ich, gemerkt hat, das war gar nichts. Dem gönne ich aber alle Zeit der Welt, weil der völlig gerade ist und so, der kann 3, 4 Fehler machen, die verzeihe ich ihm total. Was ich schwierig finde ist, wir haben immer wieder gefragt, was ist mit dem Plan B? Und der Plan B heißt ja nicht nur Offensive, der Plan B heißt auch Defensive. Und du musst meiner Meinung nach darauf vorbereitet sein, dass dich so eine Verletzungsmisere trifft. Gerade wenn du bei Schalke Trainer bist. Weil Schalke hat immer Verletztenprobleme. Immer. Es gibt den Sören-Larsen-Trakt. Da sind etliche Spielerprofil-Fotos hängen an der Wand. Hunderte Ärzte und Krankenschwestern sind angestellt, nur um alle möglichen Verletzungen, die es gibt oder auch nicht gibt, zu behandeln. Ich übertreibe ein bisschen. Dass du jetzt mit einer Viererkette um die Ecke kommst, die du kaum, also es gibt kein, warum macht man in der Vorbereitung nicht 2 Testspiele und probiert dann da eine Viererkette aus? Ist nicht passiert. Das einzige Testspiel, was du gemacht hast, ist immer eine Dreierkette. Du spielst immer Dreierkette. Und dann machst du gegen Bochum, die echt gut drauf sind, machst du dann Harakiri und stellst dein System um hin in der Abwehr. Übrigens, Uwe Rösler wusste das schon 2 Tage vorher, dass Schalke Viererkette spielen würde. diese Schalke ist klassisch ausgecoacht worden von Uwe Rösler und dem VfL Bochum. Und das darf dir eigentlich als Tabellenführer, du machst jetzt schon so, du darfst gleich, das darf dir nicht passieren. Und ich glaube, auch wenn Finn Porath auf links eine Katastrophe war gegen Kaiserslautern, ich hätte es probiert mit der Dreierkette, hätte Sanchez hinten reingepackt und Finn Porath auf links. Weil gegen Lautern war das jetzt nicht gut, aber alles rumzuwerfen und das nur 2 Tage oder 3 Tage in der Woche mal einmal probiert zu haben, wäre mir zu wenig. Ist hinterher immer alles gut zu erzählen, ne? Keine Frage. Aber es war so ein bisschen mit Ansage, fand ich. Meine Meinung.
Muslic hat ja erklärt, warum er umgestellt hat. Er sagt halt, wenn man keine Wingbacks hat, kann man nicht mit Wingbacks spielen. Und das
ja,
ist
aber
nur
hat er
mal
eine Woche davor ja auch nicht gehabt.
Naja gut, aber da hat er es halt versucht und hat halt gemerkt, es funktioniert halt nicht. Also gegen Kaiserslautern war es ja auch nicht gut. Ich denke halt prinzipiell, der FC Schalke ist nicht der FC Bayern, wo du jede Position doppelt besetzen kannst. Und du musst natürlich bei der bei deiner Kaderzusammenstellung gehst du natürlich ein bisschen Risiko ein und sagst, okay, da ist der Typ eh gesetzt, dann verzichten wir auf einen gleich starken Backup. Oder der als Backup eingeplant war, funktioniert nicht so. Also bei Vitali Becker ist es Anton Doncor. Aber da kommen wir später noch dazu. Ja. Und wenn das dann nun mal so ist, dann ist dann halt, wenn sich genau der Spieler verletzt, ich will jetzt nicht sagen, der FC Schalke ist von Vitali Becker abhängig, aber es scheint fast so, weil du das System sonst nicht so spielen kannst. Du
aber dann musst du ja jetzt sagen, der ist raus, dann müssen wir jetzt alles umswitchen und einen linken Wingback holen.
Da bin ich dann komplett bei dir. Ich bin auch übrigens der Meinung, dass die beiden Tore nichts mit der Viererkette zu tun hatten, weil
das zweite ist 2 gegen 5, ne?
Richtig, also da verteidigt Schalke einfach richtig schlecht, dass du fast, da kannst du fast beide Stürmer doppeln und hast noch einen freien Mann. Und beim ersten Tor bist du einfach überrumpelt, da verlierst du das Geschwindigkeitsduell. Ja. Und in der zweiten Halbzeit muss man dann ja auch sagen, da war Schalke ja die klar bessere Mannschaft. Bochum hat alles auf eine Karte gesetzt. Die haben sich völlig verausgabt für 45 Minuten. Die hatten nichts mehr im Tank in der zweiten Halbzeit. Oder Schalke war so gut, dass sie hinten reingedrückt haben. Und damit kommen wir tatsächlich noch mal ganz kurz zu Dati. Gar nicht. Und zwar, das
jetzt
ist...
das hast du jetzt aber ein bisschen reingedrückt. Aber du hast auch recht, ja. Wir lassen, aber ey, unterm Strich, Robert, ist es doch so, das ist eine verdiente Niederlage. Und ganz ehrlich, überleg mal, Schalke hätte da jetzt nicht verloren. Schalke hätte jetzt da 2-2 gespielt. Dann hätten alle wieder gesagt, ja, ist okay. Ich glaube, es tut allen, Spielern, Trainern und auch Fans ganz gut, wenn du mal so ein Spiel verlierst. Es hat jetzt keine Konsequenzen, weil Schalke ist weiterhin Tabellenführer. Ich glaube aber, dass es allen ganz gut tut, um mal zu überlegen, ist das bisher so alles genug?
Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, im nächsten Spiel zu Hause gegen Dresden am kommenden Wochenende, da wird natürlich sehr wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber Edin Dzeko von Beginn an spielen, da wird sich die ganze Statik des Spiels schon mal wieder verändern, was du ja vorher gesagt hast. Die Hoffnung ist, es wird auch Hasan Kurucay zurückkommen, so Gott will,
besser.
Hat Schalke... Ja, aber so Gott will, gibt es dann auch noch einen linken Wingback rechts. Da bin ich bei dir. Timo Becker hat das Recht, da auch mal ein bisschen Durchhänger zu haben. Super Typ. Und wenn er mal ein paar Fehler macht, dann macht er halt welche.
Ja, jetzt pass auf, gegen Dresden wird alles besser. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus, weil es ist kein Sonntagsspiel.
Es ist ein Samstagspiel.
Samstagspiel,
oder?
Ja, ist egal. Aber es ist kein Sonntagsspiel. Samstagspiel heißt gute Stimmung in der Arena. Die Spieler nehmen es auf. Schalke gewinnt und wir sind wieder freudig. Aber bevor wir freudig werden, werden wir böse. Und deswegen gehen wir jetzt zu Dat geht gar nicht.
Genau, Dat geht gar nicht. Also wir hatten ursprünglich vor dem Spiel hatten wir als Dat geht gar nicht die Tatsache, dass diese Choreo-Mützen vom Spiel gegen Kaiserslautern tatsächlich bei eBay zum Verkauf standen. Das finden wir tatsächlich, geht auch nicht, wenn extra die organisierte Fanszene schreibt, dass man das bitte nicht machen soll, weil das nicht mit den Werten übereinstimmt. Aber dann kam
das Spiel gegen Bochum. Vor allem die Preise, ne? Ey, also das kann ich nie nachvollziehen. Aber vor allem die sehen auch geil aus. Aber egal. Ja.
Aber gut, muss jeder für sich selbst wissen, warum man das macht. Das geht gar nicht, ist aber tatsächlich die Entscheidung vor dem 2-1, vor dem möglichen 2-1. Und hier geht es auch überhaupt nicht darum, dass man das falsch gesehen hat oder sonst was. Was ich nur einfach nicht verstehe, ist, bei jeder Abseitsentscheidung wird 5 Minuten weiterspielen lassen. Da könnten sich Spieler die Knochen brechen, aber da wird trotzdem erstmal weiterlaufen lassen, weil man dann die Option hat, das über den VAR nochmal zu korrigieren. Und hier in dieser Szene, das ist einfach kein Foul. Das ist, ich habe mir diese Szene angeschaut, ich habe dir so einen 4-Sekunden-Clip geschickt.
Ja.
Das ist einfach kein Foul. Das sagt auch Miron Muslic, das sagt sogar auch Uwe Rösler durch die Blume, wenn er sagt, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das ist kein Foul. Das muss man nicht direkt sehen. Das ist nicht das Problem. Aber warum muss man direkt abpfeifen? Das ist das zweite Mal, dass Schalke deswegen Punkte verliert. In Münster war es dieselbe Situation. Da wurde ein Tor aberkannt von Mika Valentovic. Da hätte das Schalke, da wäre es die Führung gewesen, die frühe. Wer weiß, wie das Spiel läuft, aber so wie Schalke zu dem Zeitpunkt drauf war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Schalke dieses Spiel gewinnt. Und in Bochum, nochmal, ich will Bochum nichts wegnehmen, der Sieg ist verdient insgesamt. Aber wenn da das 2-1 fällt, hat Schalke noch eine halbe Stunde Zeit und dann macht Schalke das 2-2. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und ich verstehe einfach nicht, also generell, auch in der Bundesliga gibt es ja immer, wir wollen jetzt hier keine Schiri-Debatte loslösen, auch in der Bundesliga gab es jetzt viel Kritik an den Schiedsrichtern in dieser Woche. Schiedsrichter sind alle Menschen. Aber warum pfeift man so früh? Das hat mich so aufgeregt und ich bin tatsächlich so weit zu sagen, das ist für mich ein Skandal. Weil niemand zwingt ihn. Also Fehlentscheidung ist okay, aber warum diese voreilige... Ich rede mich jetzt schon in Rage, aber das hat mich wirklich genervt, weil es das zweite Mal war. Und ja. wenn er das weiterlaufen lässt und dann schaut er sich in der Review-Ära an und dann sagt er, ja gut, da ist schon ein kleines Stoßen. Dann denke ich mir, okay.
Da ist aber kein Stoßen.
Genau.
Also Stoßen ist, wenn ich hinter jemandem stehe und dem die... Also Nikola Katic hat den einen Arm, glaube ich, an Losli und den anderen an Strumpf. Und klar steht er, also heutzutage wird sowas, ich glaube, früher wäre das sofort abgepfiffen worden. Früher wäre das irgendwie, ich weiß gar nicht, im Väterraum, ja. Heutzutage wird das nicht mehr gepfiffen. Punkt aus. Und Timo Horn erzählt hinterher, das hätte ich an Timo Horns Stelle auch erzählt, dass der Katic ihn ja festhält oder so. Das geht gar nicht, weil er einen Arm hatte halt am Losli und einen Arm Strumpf. Das ist eine krasse Fehlentscheidung. Das ist vollkommen okay. Das ändert nichts daran, dass der VfL Bochum absolut verdient gewonnen hat, weil sie einfach die bessere Mannschaft waren. Ich glaube schon, dass das das Spiel verändert hätte, gerade zu diesem frühen Zeitpunkt. Was geht gar nicht, das geht gar nicht, wenn man einen Schiedsrichter als TV-Sender danach anfragt und der sich nicht stellt. Und das war in diesem Fall der Fall. Also wir von Sky haben die Möglichkeit, nach dem Spiel sowohl bei den Mannschaften als auch beim DFB eine Anfrage zu stellen für ein Interview. Das haben wir in diesem Fall gemacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Bacher? Ich glaube, also so hieß der Schiedsrichter, hat dem nicht entsprochen oder hat gesagt, das möchte ich nicht. Und das finde ich immer schwierig. Nur der kann ja sagen, ne, das habe ich so gesehen. Dann hätte er sich die Frage gefallen lassen müssen, warum lassen sie die Situation nicht zu Ende laufen und entscheiden dann. Und wenn er da keine Antwort drauf gehabt hätte, wäre es halt ein bisschen, ich finde es auch schwierig. Ne? Also das ist ein Kackjob, aber der wird gut bezahlt. Und wenn du diesen Kackjob nicht machen kannst, dann darfst du ihn nicht machen. Und du hast diese Hilfsmittel, also nutze sie auch. Und dann müssen sie halt auch gut nutzen. Wir haben da vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, bei dem Heimspiel gegen, ich weiß nicht mehr genau, Nürnberg oder was war das? Elfmetersituation oder so. Nee, Silla, Rot,
Paderborn.
Darmstadt. Paderborn, Darmstadt, ja. Auch da, wo ich mir denke, Schiedsrichter auch einfach völlig falsch nach außen, die Außendarstellung. Es gibt Schulungen, es gibt Trainingslager und deswegen verstehe ich nicht, warum die Schiedsrichter nicht zumindest eine erkennbare allgemeine Linie haben. Das kann ja nicht so schwierig sein. Also wenn du zusammen im Trainingslager bist, zusammen Lehrgänge hast, zusammen die besprechen bei diesen, ich war ja da in diesem Trainingslager auch mal, die besprechen dann wirklich Szenen am TV und reden darüber. Und dann musst du doch irgendwie zumindest eine Richtung haben. ne, du musst doch eine klare, und das kann ich da gar nicht sehen, und wenn ich mir diese Bilder, du hast mir das ja geschickt, das hat ungefähr 8 Stunden gedauert, also ich war schon fast da, im Landeanflug, auf der Toilette hat es dann irgendwann hochgeladen, hat der Flieger so einen kleinen Hüpfer gemacht, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass sowas abgepfiffen wird.
Mir geht's auch überhaupt nicht um irgendwie Auslegung und so. Aber lass halt weiterlaufen. Oder man pfeift in Zukunft einfach alles ab. Aber dann pfeift auch jede Abseitskacke ab. Also
grundsätzlich, ich bin da auch kein Freund von, wenn die Jungs so nah vorm Torwart stehen. Was soll der da machen? Ne? Aber die Regel ist jetzt halt so, dass es nicht mehr so ist wie früher. Und Timo Horn ist jetzt auch nicht der größte Torhüter. Genau wie Loris Karius oder so, die haben halt in solchen Situationen Probleme. Das sieht halt immer scheiße aus. Aber wenn du jetzt sagst, diesen Angriff im 5-Meter-Raum, den gibt's nicht mehr, dann darfst du sowas nicht abpfeifen. Also fertig aus. Ich weiß jetzt nicht, wie er dazu stand. Ne, das ist ja immer so eine, welche Blickrichtung hatte er. Aber dann nutze die Chance, dass du hast die Möglichkeit, du hast einen Knopf im Ohr, da korrigiert dich doch jeder.
Das ist genau mein Punkt. Lass laufen und wenn man dann in den oder im VAR sieht, okay, das war ein Foul, dann nimmst du das Tor zurück. Fertig, ja. Ganz einfach, völlig einfach. Nur nicht dieses vorher Abpfeifen. Der Schiedsrichter heißt tatsächlich übrigens Michael Bacher. Hab das jetzt nochmal nachgeschaut. Also wie gesagt, das
Herr Bacher.
Und nochmal, das ist auch nicht die einzige Entscheidung, die dann das Spiel hätte kippen können. Kenan Karaman hat 3 Minuten vorher eine Riesenchance, 3-1, hat er selber danach sich am meisten geärgert, muss er rüberlegen, entweder auf Gomez oder auf Dzeko, macht das nicht, dann kommt ein Schüsschen dabei raus, dann hat Schalke noch ein bisschen Pech bei dem Tor, dass sie schießen, dass es vorher Hand ist, das ist aber in Ordnung, die Entscheidung.
Sie haben auch ein bisschen Glück hinten raus, ne, bei den Kontern und so. Also grundsätzlich geht der Sieg absolut in Ordnung und der VfL Bochum, die brauchen die Punkte auch da unten. Dass sie sich jetzt da freuen, als wenn sie jetzt gerade irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen hätten, hätten die Schalker wahrscheinlich genauso gemacht. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch vollkommen in Ordnung. Aber pass auf, wir lassen es dabei. Schalke war kacke, Bochum war gut, der Schiri war wie Schalke.
Ja, und die zweite Halbzeit war in Ordnung. So muss man das auch dann demnächst auch weiterspielen, hoffentlich auch mit der Besetzung. Und da kommen wir ganz kurz zu einem Punkt, den wir letzte Woche kurz angesprochen haben, nämlich Balkan 04 oder Schalkic 04. Da gibt es verschiedene Sachen, die bei Twitter... wir haben ja aufgerufen auch, es gab auch tatsächlich einige Leute, die uns angeschrieben haben. Dirk, siehst du da eine Gefahr, dass es da so zu Grüppchenbildung kommen könnte?
Bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich fand es dann irgendwann, als dann plötzlich nur noch kroatische Namen mit bosnischen Wurzeln aufgetaucht sind, habe ich so gedacht, es kann jetzt auch nicht sein, dass der Trainer hier diese Mannschaft zusammenstellt, weil... Es ist ja nicht gesagt, dass Miron Mustic die nächsten 5 Jahre auf Schalke ist. Ne, was machst du plötzlich mit einem Gerüst, was Miron Mustic aufbaut, wenn er dann plötzlich nicht mehr da ist? Dann funktioniert das nämlich so nicht mehr. Und es ist natürlich so, dass die Gefahr da ist, wenn du einen Kader hast, der aus Spielern besteht, der Trainer privat, persönlich, keine Ahnung, irgendwie kennt, verehrt, was auch immer. Wenn die dann immer spielen, dann sagen natürlich auch mal andere Spieler, ich mache genauso viel, aber ich komme jetzt nicht aus Kroatien, deswegen spiele ich da jetzt nicht. Die Gefahr besteht. Ne? Also es gab berechtigten Hinweis von vielen Fans, die gesagt haben, ey Leute, wir hatten auch mal so eine Holland-Connection, Holland-Belgien-Benelux-Connection. Stimmt auch. Also Gefahr besteht. Aktuell habe ich den Eindruck nicht, weil die Spieler, die jetzt geholt wurden, wie ein Dzeko, wie ein Ljubicic, das sind halt auch Führungsspieler. Ne? Die haben auch eine gewisse Qualität und die müssen auch spielen. Also von daher, den Eindruck habe ich jetzt aktuell nicht.
Ich auch nicht. Und zwar aus den Gründen, die du genannt hast, aber auch, also ich fand es ganz interessant, vor ein paar Wochen, als Dzeko fix wurde, da hattest du Miron Mustic im 1:1 Exklusivinterview nach der PK dann gefragt, ja, wie geht er denn damit um, wenn er jetzt praktisch als Fan seinen so Ding, und dann hat er ja relativ auch energisch geantwortet, er ist nicht Fan, sondern sondern Trainer des FC Schalke 04. Und das
da war extrem angepisst.
Da
war er richtig angepisst.
Ja, aber ich finde, also man hat gemerkt, das war ihm wichtig, das darzustellen, damit da auch überhaupt kein Ding kommt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn jetzt Miron irgendjemand anders ist Trainer und du hast die Chance, Edin Dzeko zu holen, dann holst du den halt einfach. Also das hat damit nichts zu tun. Und der zweite Punkt, warum ich glaube, dass es nicht zum Problem werden könnte, unabhängig von der Qualität, die sprechen, also der Ljubicic ist Österreicher. Der ist Österreicher mit bosnischen Wurzeln, genau wie Muslic. Der hat sein ganzes Leben in Österreich gewohnt. Und die sprechen halt alle gut Deutsch. Also Katic spricht gut Deutsch, Muslic spricht gut Deutsch und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass die sich da so abkanzeln und dann
also nur Grüppchen. Also ob Katic gut Deutsch spricht, weiß ich jetzt nicht.
Dzeko Katic spricht nicht, gut aber Deutsch. Ljubicic und Dzeko und Muslic, also die drei.
Ich glaube, dass das tatsächlich aktuell hilfreich ist. Dass du auch eine Combo hast, irgendwo in dieser Achse, das sind ja Führungsspieler. Du brauchst ja immer diese Führungsachse, da haben wir von gesprochen, ne, mit Karius, Katic, Schallenberg, Karaman. Ich glaube, wenn du diese Achse ein bisschen erweiterst, dass du im Führungskreis auch Leute hast, denen du vertraust und so, und von daher glaube ich, dass das eher zur Zeit hilfreich ist, sieht man noch nichts von.
Weil du ihn übrigens gerade ansprichst, also ich bin ja großer Fan von Ron Schallenberg, aber der könnte auch mal wieder seine Hinrundenform finden. Aber
also dieses Selbstverständnis fehlt mir halt. Dieses so, also das, was alles in der Hinrunde alles geklappt hat, das ist ja alles wie weggeblasen. Und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen beunruhigt, sage ich mal. Also ich hatte auch gedacht, jetzt holen sie Dzeko, Ljubicic, hey, das passt alles, jetzt gehen sie all in, jetzt sind so die fehlenden Puzzleteile, die noch jetzt so dazukommen. Ich finde, sie haben so ein bisschen ihren Weg verlassen und ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob sie den Weg wiederfinden. Das ist so ein bisschen das, was mich ein bisschen beunruhigt. Also ich habe gerade nicht den Eindruck, dass sie wissen, was, warte mal kurz, jetzt kriege ich gerade eine WhatsApp, die muss ich mal schnell lesen, ob irgendwas Aktuelles gekommen ist. Wann geht das Ding online? Wann geht das Ding online, Robert? 4 Stunden?
Ja, nicht ganz so lang. Nein, 1,5. Je nachdem, wie lange wir machen. Also je länger wir machen, desto länger dauert es zu bearbeiten.
Ich sag mal 2. Also vielleicht kriegen wir gleich noch eine Nachricht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also es ist so, mich beunruhigt gerade, dass Schalke so seinen Weg verlassen hat. Das war in meinen Augen unnötig. Klar, Verletzung hin und her, haben wir gerade schon drüber geredet. Ich habe trotzdem so dieses Selbstverständnis, dieses... Wir gucken nicht auf andere, wir gucken nur auf uns. Das fühle ich gerade nicht und sehe es auch nicht. In der Hinrunde habe ich das immer gesehen und immer gefühlt. Die sind rausgekommen und haben einfach gegen jeden Gegner, haben die da gestanden und alle Gegner sind an Schalke abgeprallt. Weil keiner das erwartet hat. Und jetzt siehst du einfach, die Gegner wissen genau, was Schalke will. Und was Schalke vorhat und die entschlüsseln die einfach. Und was mich daran extrem stört, ist, dass Schalke darauf keine Antwort hat. Und das ist etwas, sorry, hier wenn jetzt gerade hier Störgeräusche, weil ich gerade mit meinem Ellbogen hier überall vorstoße. Das ist etwas, was wir alle immer wieder angemerkt haben. Vielleicht so ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt haben, aber ich erinnere mich noch daran, in der Vorbereitung habe ich Miron Muslic ja gefragt, ne, ihr bleibt in Gelsenkirchen, ist viel zu kalt, wenn du jetzt hier den Jungs erzählst, wie wir was anders machen wollt, dann müssen die ja lange stehen in der Kälte, dann guckt er mich völlig, also entgeistert nicht, aber so an und so nach dem Motto und sagt, nee, wir machen genauso weiter wie bisher. Und da habe ich gedacht so, hoffentlich hat der Schlamer nicht recht, aber wenn das mal kein Fehler ist und das holt ihn jetzt einfach ein, dass er nämlich keine Antwort darauf hat, was die Mannschaften gegen Schalke spielen. Die wissen genau, die gucken jetzt, alles klar, hinten, da fehlt hinten links einer, spielen wir Diagonalbälle. Ja, alles klar, der Becker ist gerade nicht gut drauf. Also bringen wir den Holtmann, obwohl er gar nicht richtig fit ist, aber eine Halbzeit dreht er den auf links. Und dass da keine Antwort da ist. In der Hinrunde hatte er immer eine Antwort, jetzt hat er keine.
Aber in der Hinrunde konnte er, glaube ich, auch so spielen, wie er spielen will. Das geht aktuell gerade nicht. Nochmal, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Verletzten. Ich glaube, das Selbstverständnis kommt, wenn du wieder Spiele gewinnst. Ganz einfach. Ich glaube, in der Hinrunde, niemand hat irgendwas erwartet. Dann haust du die Hertha im ersten Spiel weg, verdient weg. Und dann hat sich das alles so gesteigert. Es gab zwar Rückschläge, aber du hast halt einfach immer deine Spiele gewonnen. Und dann ist halt einfach dein Selbstvertrauen. Dann gehst. Wir hatten das ja auch mal, die denken ja auch, die laufen auf Wasser. Und aktuell gewinnen sie ihre Spiele halt nicht, wobei man jetzt auch sagen muss, der Rückrundenstart ist jetzt nicht überragend, aber gegen Kaiserslautern, Hertha und Bochum zwar kein Sieg, aber auch nur eine Niederlage. Ich meine, Kaiserslautern.
Ja, alles gut. Aber naja. Also es war ja klar, dass so eine Phase kommt, aber ich finde sie gerade so unnötig.
Ja, sie ist also unnötig, aber nochmal, jetzt, ja, wenn wir die nächsten, mit Schalke die nächsten Spiele gewinnt, weil es ja auch jetzt ein paar Gegner sind, die jetzt vor, ja, von weiter unten
jetzt
sind.
Müssen Sieger.
Genau. Genau, da kommen wir aber nochmal ganz kurz.
Habe ich dich wieder aus dem Konzept gebracht, ne?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben nämlich gerade auch schon über die Jan Ljubicic gesprochen. Erstens, Dirk, wie fandst du ihn? Und das ist geil, hat auch mit dem Spieler zu tun. Erzähl mal.
Also das muss man jetzt mal echt sagen, die Medienabteilung von Schalke 04, die haben echt einen tollen Job gemacht, ne? Also ich bin ja eh ein Freund von allem, was so drumrum passiert. Da kann man übrigens auch die Medienabteilung vom VfL Bochum dazu nehmen, auch wenn das viele von euch nicht hören wollen. Ich finde diese Spieltagsplakate und sowas so ein bisschen frotzeln, das gehört dazu und das muss auch sein. Ja, also da regt man sich darüber auf und das muss aber auch irgendwie sein. Also jetzt auch diese Spieltagsplakate mit kein Derby, schade 04. Ja, ey, also das kann man doch machen, oder? Wenn alle Schalker sagen, hey, ist kein Derby und so, finde ich super. Aber wie die Schalker Medienabteilung den Zugang von Dejan Ljubicic, das heißt ja übersetzt Veilchen, ne? Also die Pflanze Veilchen, gemacht hat, da sind sie in die Arena gegangen, haben da so ein Stück Rasen ausgestochen und dann Veilchen gepflanzt und dann gegossen. Ey, das fand ich total cool. Also genau so funktioniert Social Media, genau so erwarte ich eine Medienabteilung, dass sie sowas aufbereiten. Also das fand ich einfach total cool. Ich fand ihn sehr zurückhaltend erst. In der Mixzone hatten wir ihn ja, dann hat er ein, zwei rausgehauen. Ne? Da wusste er, glaube ich, noch nicht, dass er eigentlich nicht vom Aufstieg sprechen darf. Das war dann doch ein bisschen offensiv. Hier und da. Ich glaube, er hat nicht so viel Bock auf Medien. Wäre jetzt so mein erster Gedanke. Aber ist auch egal, er soll ja Fußball spielen. Ich glaube, sein erstes Spiel war jetzt auch noch nicht so. Boah, ist auch Luft nach oben, ne? Oder?
Ja, da fehlt so ein bisschen die Bindung. Ich glaube, das kommt aber. Ja,
ja, ich glaube auch. Also im Training siehst du schon, dass er immer die Nähe zu Dzeko sucht auch. Waren jetzt auch im Training so ein, zwei Bälle, wo Dzeko gar nicht. Also das fand ich ganz interessant, da ging es dann irgendwie so, die haben so einen Doppelpass gespielt, Trainer mit Ljubicic und dann in den Lauf von Dzeko, damit er abschließt. Da waren dann so zwei, drei Dinger bei, wo Dzeko gar nicht zum Torabschluss gelaufen ist, weil er gesagt hat, der Ball war so schlecht. Ich glaube, das ruckelt sich so ein bisschen ein, ne? Aber also vom Niveau her ist das einfach so, das ist ein richtig, richtig guter Kicker, vielleicht sogar zu gut für die zweite Liga. Ich hoffe, dass der Schalke einfach hilft. Ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit ihm, aber da muss ich ja auch nicht.
Und zur Medienabteilung, da würde ich auch mich anschließen. Also die, was die machen, ist immer schon richtig gut. Auch dieses Access All Areas, das ist immer schon so ein bisschen Gänsehaut und haben jetzt auch letztens wieder einen Clip, den Said Shibara. Übrigens, das geht eigentlich auch gar nicht, dass der junge Mann zu spät zur Mannschaftssitzung kommt. Der hätte nämlich auch richtig helfen können gegen Bochum. Aber gut, sei es drum.
Aber weißt du, dann kommt so ein im Vereinsheim, das muss man den Schalkern auch lassen. Das haben sie echt gut gemacht. Die neue App ist echt, echt klasse. Also das ist wirklich, wer die App noch nicht hat, also das haben sie mittlerweile echt gut gemacht mit Vereinsheim, mit dem ganzen Content, der da drin ist, das ist echt stark. Also das an dieser Stelle mal auch dieser Film über Shibara, dann kriegt er einen Film, wo sie ihn komplett während der Reha begleitet haben und dann, also ich finde Disziplin ist das ein, also es ist ja auch, das ist eigentlich auch schon, das ist dann wiederum Miron Muslic geil, dann schmeißt er den aus dem Kader und nimmt stattdessen Torwart mit. Das ist so richtig mit Anlauf auf die 12. Pass mal auf, Kollege, so nicht. Und ich hoffe, es ist angekommen. So. Ja, ist richtig so. Genau so ist es richtig. Weil ansonsten lernen die das heutzutage ja nicht mehr. Und deswegen, das finde ich total richtig. Und ich glaube nicht, dass ihm das nochmal passiert.
Das würde ich auch bezweifeln. So, dann dann sind wir, glaube ich, schon fast am Ende. Wir würden dann noch ganz kurz die Rubrik Was macht eigentlich Ali Karimi machen. Und zwar Ali Karimi, zwei Spiele für Schalke. Warum habe ich mir Adi Karimi rausgesucht? Adi Karimi ist nämlich in dieser Woche oder in der vergangenen Woche, Entschuldigung, aufgefallen. Der war, hat nämlich als Teil einer Gruppe einen offenen Brief an den FIFA-Präsidenten geschickt. Da geht es um Ermordung und Verhaftung von Fußballern im Iran und dass er da bitte das verurteilen soll. Sehr, sehr traurige Geschichte. Wollen wir jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Zu seiner Zeit auf Schalke kam im Januar 2011 aus dem Iran, blieb bis Saisonende, wechselte danach wieder zurück in den Iran, hat dann dort noch bis 2014 gespielt und hat dann seine Karriere beendet. 127 Länderspiele für den Iran, für Schalke waren es wie gesagt weniger, nur zwei. Dirk, das erste Spiel war in der Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern im April 2011, wurde damals für 28 Minuten vor Schluss für Edu eingewechselt. Das zweite Spiel, was würdest du raten, wo er da eingewechselt wurde? Ein legendäres Schalke-Spiel.
Ich habe das, also ich habe irgendwie im Kopf, aber das ist nicht das Tor, wo Charisteas, das Spiel, wo der Charisteas das Tor gemacht hat? Nee, ne? Oder ist nee, ein anderes Jahr, ne? Ei. Oder werfe ich das jetzt durcheinander? Nee, das war doch das Jahr, wo der auch Charisteas geholt hat, oder?
Das kann sein, aber das Spiel gegen Kaiserslautern haben sie 0-1 verloren. Das hat, also da haben sie kein Tor geschossen.
Nein, ein Heimspiel, wo dann Charisteas das Tor macht. Hat er nicht da auch Ali Karimi ich weiß es nicht mehr, hilf mir.
Nein. Es ist ein Champions
League. Also an alle, die sagen, Schlamer, was laberst du da? Also es ist, ich bin ganz lange jetzt schon wach.
Nein, das zweite Spiel ist tatsächlich das 5:2 in Mailand bei Inter. Da wurde er 3 Minuten vor Schluss eingewechselt für Senor Raul. Also, also wirklich war damals ein Teil dieser legendären Mannschaft. Genau. Was er danach gemacht, war dann ein Spiel Co-Trainer unter Carlos Queiroz der iranischen Nationalmannschaft, ist dann aber zurückgetreten, hatte sich später dann noch in 2 Stationen als Trainer im Iran versucht, hat auch nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, war sogar sehr unerfolgreich, hatte dann zwischenzeitlich auch eine Fußball-Talkshow im Iran, wo er großen Teil war. 2021 hat er dann als für das Präsidentenamt des iranischen Fußballverbandes kandidiert, hat diese Wahl aber verloren, ist halt ein sehr, sehr kritischer Zeitgenosse, was das Regime im Iran betrifft und musste deswegen auch seit 2023 ins Exil, lebt seit 2023 in den USA, weil er die iranische Protestbewegung 2022 eben unterstützt hat und wenn er in seine Heimat zurückgeht, droht ihm da leider eine Haft. Das ist alles ziemlich heavy und ziemlich traurig, ist aber sehr aktiv bei Social Media, hat 15 Millionen Insta-Follower, also dem geht's gut, dem jungen Mann, oder mittlerweile nicht mehr ganz so jung. Und das ist Adi Karimi, absolute Schalke-Legende mit 2 Spielen. Und wie gesagt, wir wünschen ihm natürlich nur das Beste. Also, genau. Kannst du dich an den erinnern noch, an Adi Karimi?
Nee, an Ali Karimi kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, weil da war ich noch beim Radio und das hat, da war ich noch nicht so ganz deep dran. Aber ich kann dir jetzt sagen, dass wir eine aktuelle Bewegung bei Schalke 04 haben, die Schalker Fans nicht so super erfreuen wird. Denn das ist das, was alle bisher befürchtet haben. Der Transfer von Moussa Sila wackelt tatsächlich. Also eigentlich ist alles schon ausverhandelt, aber aus eher, ich sag mal, fadenscheinigen Gründen wird das Ganze auf die lange Folter geschoben, so wie ich höre. Es geht eigentlich darum, dass New York gerne nochmal nachverhandeln möchte und den Transfer eher gerne umwandeln möchte, nämlich von einem Kauf auf eine Leihe. Und aus Schalker Sicht ist das alles ziemlich unsauber, weil eigentlich im Vorfeld schon alles klar war und jetzt plötzlich New York andere Vorstellungen hat und Schalke da unter Druck setzen möchte. Die Schalker würden da gerne hart bleiben und sagen, auf keinen Fall. Das Thema ist jetzt noch nicht ausverhandelt, ne? Also das, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass das alles noch ein bisschen Zeit hat. Nach meinen Informationen möchte Schalke sich da aber auch nicht an der Nase herumführen lassen, was auch absolut richtig ist. Und bleibt dann hart, dann muss Moussa Sila zurückkommen und dann wird Moussa Sila halt in den aktuellen Spielbetrieb wieder mit eingreifen. Und dann hat Schalke im Endeffekt eine Doppelspitze mit Dzeko und Sila. Das überrascht mich zumindest von daher, weil beide Vereine sich relativ klar waren. Also die Verhandlungen zwischen New York und Schalke haben ungefähr so 7 bis 8 Tage, bevor wir es gemeldet haben, stattgefunden. Beide Vereine waren sich dann einig. Das war dann nicht ganz einfach, weil Silla erstmal rüber musste und wir das ja auch schon mal gesagt haben, dass Vereine verschiedene Formen haben von Medizinchecks. Das heißt, manche Vereine wollen gar nicht die komplette Bandbreite haben. Das war für Schalke, ich sag mal jetzt nicht unnormal, aber zumindest haben sie da ein bisschen, waren sie ein bisschen hellhörig, dass die Medical Schedule, also der Ablauf des Medizinchecks schon extrem groß und lang war bei Silla. Aber Ende letzter Woche war man zumindest noch so, dass es keine Informationen gab, dass es da irgendwie Probleme gab. Und es wirkt jetzt so, als wenn New York da jetzt das ein oder andere vorschiebt, um diesen Transfer im Endeffekt runterzudrücken. Und das ist das, was jetzt gerade wackelt. Also das kann ich euch jetzt aktuell sagen. Und trotzdem, wenn dieser Transfer platzen würde, dann wird Schalke sagen, wir sind trotzdem total zufrieden. Es ist im Endeffekt kein Stammspieler verloren. Dejan Lubic zu kriegen, ne, Aucic zu kriegen, das wird heute auch noch durchgehen, und Dzeko zu kriegen. Also ganz ehrlich, das sind 3 gute Transfers für eine Wintertransferperiode. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Und mit Kevin Müller, also allein qualitativ das Torwart-Ding nochmal hochzuheben, das sind 4 Transfers, die ich nie für möglich gehalten hätte. Das muss man ganz ehrlich sagen. In einem Winter, wo im Vorfeld schon klar war, Schalke hat eigentlich keine Kohle. Ne? Und dass man auch noch irgendwie CC los geworden ist und Mauro Salazar, dass er jetzt nochmal ausgeliehen wird, das ist ja schon, ganz ehrlich, das ist schon ein guter Transferwinter, auch wenn jetzt natürlich alle auf mehr gehofft hätten irgendwie durch die Kohle von Silla, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Ganz ehrlich, ist das, hast du mit Moussa Silla jetzt auch nicht unbedingt einen schlechten Stürmer vorne noch drin, ne? Also das muss man auch klar sagen.
Nein, da hat man vorne natürlich die Qual der Wahl. Also mit Silla, mit Gomez, mit Dzeko, mit Ljubicic, mit Ajosic, also wie sie alle heißen. Dann kommt Chibara zurück, Antia Jay, wie sie alle heißen. Also das ist dann natürlich.
Lass mal,
da gibt's noch keine Ausrede mehr, dass die Offensive das Problem sein soll. Aber das werden wir morgen dann nochmal besprechen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch was tut. Schauen wir mal. Schade jetzt natürlich um Moussa. Natürlich auch ärgerlich, weil er jetzt auch 2 Spiele gefehlt hat für Schalke. Plus diese eine Geschichte in der Hinrunde in Dresden. Also der hat jetzt 3 Spiele wegen Transfergesprächen verpasst. Und wenn er dann am Ende immer noch da ist, dann ist das natürlich doppelt bitter. Aber wie gesagt, bringt Qualität mit.
Schauen du musst mal, halt auch irgendwo rauskommt. Hart bleiben, ne? Also du darfst ja auch nicht dir auf natürlich. Der Nase rumtanzen lassen. Also von daher,
nein, natürlich.
Klar hat jetzt in dem Sinne New York einen längeren Hebel, ne? Aber also wenn du so eine Kohle ausverhandelt hast und den Spieler hin und her schiebst, vor allen Dingen, wenn du es im letzten Sommer schon mal miterlebt hast, aber dass du das natürlich machst als Schalke, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Geld zu verdienen, auch vollkommen klar, ne? Also von daher, unterm Strich bleib ich auch dabei, ist das ein sehr guter Transferwinter. Also jetzt mal ganz ehrlich, also hätte ich nie für möglich gehalten.
Ja, ich finde es auch ein bisschen verwunderlich. New York FC ist ja auch von die City Group. Also das scheint ja auch Geld jetzt nicht so das allergrößte Problem zu sein. Aber gut, wir wissen es nicht. Jetzt warten wir mal ab. Und damit würde ich sagen, Dirk, damit wir jetzt auch langsam zu Ende kommen, wir sind nämlich schon wieder über 1 Stunde, obwohl wir weniger machen wollten heute. Lass uns zu den Fragen kommen. Armer Nils, die erste Frage ist von Daniel Stahl, hat dir bei Instagram geschrieben, wie seht ihr die, wie ich finde, aktuell vielen Auftritte von Muslic alleine in der Öffentlichkeit? Sei es bei Ricardo, also bei unserem Kollegen Ricardo Basile, bei Sky oder im Bild-Podcast Phrasenmäher, dem Interview mit dir, Dirk, vor kurzem. Sollte er sich mehr zurücknehmen? Wie kommt das bei der Mannschaft an, wenn gefühlt der Trainer der Star ist? Nun gut, jetzt ist vielleicht auch Dzeko da, lieber Gruß. Dirk, bitte.
Also die Frage ist nicht unberechtigt, ne? Also ich fand's im ich glaube, dass Miron Mustic dem Verein und der Mannschaft sehr gut getan haben, weil der einfach extrem viel von der Mannschaft genommen hat in den ersten Monaten, wo viele gesagt haben, so, ja, ist das gestellt oder so. Der hat ja immer die richtigen Worte getroffen, immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben ja gerade schon mal gesprochen darüber, dass er fast fehlerfrei war, wo wir alle gedacht haben, das ist eigentlich gar nicht möglich, ne? ich hatte auch zuletzt den Eindruck, der muss das natürlich auch bedienen. Schalke bedient das auch und das ist auch richtig so. Jetzt reiten sie gerade auf dieser Erfolgswelle und Schalke 04 ist plötzlich wieder da. Schalke 04 ist plötzlich wieder wer. Und dann ist es natürlich klar, dass diese Medienanfragen, die es vielleicht auch in den letzten Monaten, Jahren so nicht gegeben hat, dass man die bedienen muss. Ganz klare Frage, die Marke Schalke muss nach außen präsentiert werden und wer kann das? Aktuell besser als Miron Mustic. Das muss man einfach so sagen, egal in welchem Interview er auftritt. Er ist nun mal auch jemand, der das mega nach außen transportieren kann. Dass das vielleicht jetzt irgendwann ein bisschen too much wird, gerade wenn die Erfolge dann nicht mehr da sind, das kann ich durchaus nachvollziehen, inwiefern das in der Mannschaft ankommt. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau. Die haben genug mit ihren eigenen fehlenden Leistungen zu tun. Die haben da gar nichts drüber zu meckern. Die können froh sein, dass jemand für sie die Öffentlichkeitsarbeit derzeit abnimmt.
Genau, also wie es bei der Mannschaft ankommt, weiß ich auch nicht. Also mich persönlich stört es überhaupt nicht. Also ich denke mir, ja, mein Gott, es ist halt jetzt so, klar, jetzt wenn man ein paar
die Spiele
verliert,
ist irgendwann dann ausgezählt, ne? Auch, also es ist dann irgendwann ja. So, boah, ey, also die x-te Geschichte über seine Flucht und so, das ist dann auch, das ist alles schön, aber die hat er halt auch schon 10-mal erzählt.
Genau, und ich denke auch, dass das jetzt auch weniger wird. Also die beiden, also Ricardo und jetzt hier der Bild-Podcast, waren ja auch keine oder wenig sportliche Themen, sondern eher den Menschen Miron Mustic. Und wie du sagst, das ist halt, der interessiert halt viele Leute und dann wird der angefragt. Und, also wenn die jetzt keine Spiele verloren hätten, glaube ich, wäre es auch überhaupt kein Thema gewesen. Wenn man Spiele verliert, sucht man natürlich immer, das ist jetzt kein Vorwurf an den User mit der Frage, aber da sucht man natürlich, ja, woran kann es liegen? Also mich stört es nicht. Also wer, ich glaube auch nicht, dass es die Mannschaft stört, aber das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt mein Eindruck. So, dann haben wir Chris Rosari, der fragt, warum bekommt Doncor null Chancen von Mustic? Er bringt doch hohes Tempo mit. Was bringt er sonst noch mit, Dirk?
Also er passt halt einfach gar nicht. Also das ist einfach der klassische Spieler, der nicht zu Miron Mustic passt. Also das haben wir ja schon in allen Trainings, im Trainingslager schon gesehen, auch in den Testspielen. Alle die Vorgaben, die Mustic ihm gibt, die bringt er nicht mit. Er steht immer viel zu weit weg von seinen Gegenspielern und so. Und ich glaube auch, also das ist ja immer so bei, also ich möchte dem Miron Mustic da gar nichts vorwerfen, aber du hast dann irgendwann auch so ein, zwei Spieler, die einfach gar nicht passen. Und das, da ist, glaube ich, Anton Donker einer davon. Aber das, man hat schon in den Spielen schon gemerkt, dass das nicht passt.
Ja, also das letzte Mal, dass er, glaube ich, gespielt hat,
also das ist einfach so, beim Kreis. Entschuldigung.
Ja.
Ja, also das passt einfach nicht. Und dann macht das auch keinen Sinn. Ich verstehe dann nicht, warum der Spieler das nicht merkt. Klar hat er einen dicken Vertrag auf Schalke, haben wir schon mal über Professionalität gesprochen. Klar verdient er dickes Geld, spielt er in der zweiten Mannschaft. Ich hätte immer den wenn ich jetzt der Spieler wäre, aber das ist jetzt auch, ich habe jetzt nicht so einen Vertrag. Das ist romantisches Fußballdenken. Ich würde immer denken, ja, dann gehe ich lieber zu einem anderen Verein, verdiene nicht so viel, spiele ich wenigstens. Aber so denken die nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist total. Das
ist okay.
Das darf man ihn gar nicht böse. Also, du musst es immer runterrechnen. Wenn du bei Firma X angestellt wärst und würdest 200 € am Tag verdienen und da ist aber doof. Und die Firma Y bietet dir 100 €, aber da ist total geil. Da gehst du da auch nicht hin. Fertig aus.
Eben.
In klein.
Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, das letzte Mal, dass er gespielt hat, bitte korrigiert mich, falls es falsch ist. Ich glaube, ich war damals in Karlsruhe. Da hat er dann vor dem späten Gegentor ein bisschen gepennt. Man kann Miron Mustic viel vorwerfen, aktuell bestimmt, aber sicherlich nicht, dass er Spielern, die sich aufdrängen, eine Chance gibt. Also Amin Younes ist ja ein Beispiel. Andere haben es auch geschafft. Wenn es bei Doncor nicht klappt, das wird Gründe haben. Ja, ich bin noch nicht so überzeugt, aber das ist jetzt auch eine andere Geschichte. Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Dirk, passend zu deinem Aufenthaltsort von Kai Ilk, wäre es auch mal möglich, dass Schalke einen NFL-Partner hat?
Ich glaube, dass diese Football-Interest auf Schalke nicht gegeben ist. Also ich glaube, sag mir noch mal kurz, welcher Club war das noch mal, die auch diese Genossenschaft haben? Sind das die Pittsburgh Steelers oder sind das die
also die Packers sind ja...
Sind die Packers? Ist das die Genossenschaft?
Genau, die gehören auf jeden Fall den Fans. Die Steelers so, haben ja, einen also normalen Owner. Genau.
Achso, okay, ja, dann sind die Packers. Also ich weiß, dass der Verein häufiger genannt wurde im Zuge der möglichen Umwandlung, und dann hat man ja die Genossenschaft, also dass man sich da ein bisschen abgeguckt hat. Aber ansonsten hast du, glaube ich, in der Region auch dadurch, egal ob Ryan Fire mal auf Schalke gespielt hat oder so, hast du, glaube ich, nicht diesen Kontakt, wie vielleicht in Frankfurt oder so bei anderen Vereinen da ist. Ich glaube nicht, dass das viel Sinn ergäbe. Insgesamt hat Schalke ja schon auch andere Märkte auch probiert, ne? Auch wenn es Asien und so ist. Ich glaube, da waren sie jetzt nicht so mega erfolgreich. Ich glaube, die Baustellen liegen aktuell woanders. Weil ich habe den Eindruck, dass das Schalker Publikum nicht so affin ist für American Football. Aber das ist so meine persönliche Meinung.
Dann lasst uns einfach mal schauen, was die Zukunft da bringt. Gut, und damit würde ich sagen, lassen wir es auch für heute. Wir sind ja immerhin unter der letzten Folge geblieben. Also Nils, halt durch. Wir sind am Ende. Dirk, also wir machen das ganz kurzfristig. Dirk wird über seine, so ich auch, aber mir folgt ja keiner oder fast keiner. Deswegen über Dirks. ist aber auch okay. Bitte keine Follow-Anfragen. Nein, darum ging es nicht. Also Dirk wird über seine sozialen Netzwerke, da hat er eine gewisse Reichweite, dann eben darauf hinweisen, ob wir morgen dann noch eine Sonderfolge machen. Die wäre dann aber tatsächlich deutlich kürzer. Das wäre dann eine reine Deadline-Day-Folge, wo wir Dirk hat es heute ein bisschen angerissen, so ein kleines Fazit ziehen würden, die ganze Transferperiode, und halt eben schauen, was für Entwicklungen gab's, wer ging noch, wer kam noch. Hoffen wir, dass das morgen klappt. Wie gesagt, folgt Dirk auf seinem Socials und dann verpasst ihr da nichts. Ansonsten würde ich sagen, Dirk, ja, gute Nacht kann man dir jetzt ja, glaube ich, wünschen. Du gehst jetzt gleich ins Bett nach einem harten Tag.
Ja, ich habe schon, der Gregor hat schon die Tür zugemacht. Ich dachte, wir trinken noch ein Feierabendbierchen, aber jetzt ist tatsächlich auch 23:16 Uhr. Das Problem ist, also während der Deadline-Day läuft, Leute, seid mir nicht böse, ich werde jetzt auch ein paar Stündchen versuchen zu schlafen, auch wenn Jetlag ist. Und ich weiß, ihr seid... wollt alles was zu Schalke wissen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit ein bisschen Football-Content und ein bisschen bunten Content aus Amerika helfen kann. Ansonsten sind die Kollegen Patrick Berger und Co. ja bestens informiert, das Transfer-Update, der Deadline. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Um 8.20 Uhr meiner Zeit, also in gut 9 Stunden, das ist
17 Uhr unser.
Da bin ich dann...
Nee. 17 Uhr unserer Zeit.
Ja, 17.20 Uhr eurer Zeit bin ich nochmal live geschaltet von hier mit aktuellen Infos. Aber ich hoffe, dass die Kollegen vorher auch noch was rauskriegen, dass ich nicht heute Nacht nochmal gucken muss. Also, Robert setzt sich ans Schneiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Podcast und freue mich über alle eure Fragen, Themen und so weiter. Und wenn, habe ich auch viel zu viel geredet, ehrlich gesagt. Good night.
Alles klar, Dirk. Gute Nacht, Dirk. Und wir hören uns dann vielleicht morgen. Macht es gut. Ciao.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.